Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt, er hält sein Versprechen.
Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Das ist der Anfang unseres Liedes heute im Wochenlieder-Podcast. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 378. Den Text hat Rudolf Alexander Schröder 1939 verfasst. Die Melodie stammt von Paul Geilsdorf, 1940 geschrieben. Und es ist das Wochenlied für den vorletzten Sonntag des Kirchenjahrs neben Es ist gewisslich an der Zeit.
Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Wir stellen uns kurz vor.
Wie immer an den Mikrofonen Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und
ich bin Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen. Wir sind heute aber nicht zu zweit, sondern haben einen Gast bei uns, und zwar Burkhard Rüger. Burkhard Rüger ist der Landeskirchenmusikdirektor von Sachsen. Hallo und herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für das Willkommen und die Einladung, hier bei dem Wochenlieder-Podcast dabei zu sein.
Martina wird dich ja gleich noch ein bisschen vorstellen. Ich habe aber schon eine Frage an dich ganz am Anfang, nämlich was eigentlich deine Lieblingslieder sind. Mich interessieren drei Rubriken: ein altes Kirchenlied, ein neues Kirchenlied und dann noch vielleicht ein Lied, das gar nichts mit Kirche zu tun hat, jedenfalls nicht vordergründig.
Das fällt mir jetzt nicht ganz leicht, Lieblingslieder zu benennen, da mir wirklich viele Lieder ans Herz gewachsen sind. Als altes Kirchenlied nenne ich jetzt mal EG 158, O Christe, Morgensterne. Ja, für die zweite Rubrik könnte man jetzt fragen, wie man neue Lieder genau abgrenzt. Also wenn 20. Jahrhundert noch als neues Lied zählt, dann nenne ich die beiden Psalmlieder von Rolf Schweizer, EG 285 und 287. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und singet dem Herrn ein neues Lied.
Da melde ich gleich an, finde ich super. Das ist ein köstlich Ding, ist auch eins meiner Lieblingslieder aus dem Gesangbuch.
Und das unchristliche Lied?
Ja, das, was nichts mit Kirche zu tun hat, mag ich ganz besonders. All meine Gedanken, die ich habe, aus dem Lochhammer Liederbuch.
Ich darf ein paar Dinge zu dir sagen, ein paar biografische Eckpunkte. Du bist seit Sommer 2024 hier in Sachsen Landeskirchenmusikdirektor, geboren 75 in Dresden. Du hast ein Studium an den Hochschulen für Kirchenmusik in Dresden und Halle absolviert und warst einige Jahre Kirchenmusiker in Lauter im Erzgebirge. Danach Kantor und Organist an der Christuskirche in Dresden-Strehlen. Und wir haben uns schon darüber unterhalten, ein großer Baustein dieser Tätigkeit dort war auch die Planung und Organisation der Restaurierung der historischen Jämlich-Orgel in der Christuskirche. Also du kannst empfehlen, dass man die sich anschauen sollte und sie tönen hören sollte.
Unbedingt, eine der schönsten Orgeln in Sachsen.
Jämlich, Orgelbauer aus Dresden. Ja, und Lehraufträge hast du inne für Chorleitung, für Orgel an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden und an der Hochschule für Kirchenmusik, die es auch in Dresden gibt. Du bist sängerisch aktiv, du wirkst in Vokalensembles mit als Tenor. Tenöre sind gefragt im Dresdner Kammerchor, im Vokalmodern, im Vokalchoral. Ja, und weitere Hobbys und Tätigkeiten will ich hier nicht ausführen. Ich weiß, dass wir gerne Brot backen, beide.
Brot backen und Radfahren. Gut.
Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt, er hält sein Versprechen. Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Wie Gott will, singt Gott Manches Glück ist auf dem Schein, lass es Weile haben. Es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt, doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, lebend aus dem Feuer gehen, neue Kräfte kriegen. Es mag sein, die Welt ist alt, Missetat und Missgestalt sind in ihr gemeine Plagen. Schau dir's an und stehe fest, nur wer sich nicht schrecken lässt, darf die Krone tragen. Es mag sein, so soll es sein, fass ein Herz und gib dich drein, Angst und Sorge wird's nicht wenden. Streite, du gewinnst den Streit, deine Zeit und alle Zeit still in Gottes Händen.
Ich bin dankbar, das Lied durch unseren Podcast kennengelernt zu haben. Das für mich war es nämlich tatsächlich neu. Das ist ja überhaupt ein Grund, warum ich das bei diesem Podcast-Projekt so toll finde. Es hat meinen Horizont schon unheimlich erweitert. Und also heute in dieser Folge geht es mir auch wieder so. Ich habe mich also gern mit dem Lied beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch gern mit Rudolf Alexander Schröder beschäftigt, den ich als Texter des Liedes Abendwart, bald kommt die Nacht kannte und über den ich eigentlich schon immer mal mehr wissen wollte. Jetzt in der aktuellen Kombination von Text und Melodie finde ich den Gestus des Liedes beruhigend und aufbauend. Ne? Also für mich transportiert sich da die Botschaft, mach dich nicht verrückt, es wird auch wieder besser, es kommen bessere Zeiten. Wenn ich mir dann aber den Text genau anschaue, merke ich, da werden schon auch krasse Szenarien geschildert. Und man könnte sagen, vielleicht gibt es da sogar eine gewisse Diskrepanz zwischen Melodie und Text. Oder sagen wir es so, die Melodie schlägt sich auf die Seite des Vertrauens und der Gelassenheit, die der Text empfiehlt, aber es steckt noch mehr in dem Text drin. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der Text mit einer anderen, vielleicht etwas dramatischeren Melodie anders wirken würde. Hm.
Ja. Ich kenne das Lied schon länger. Als Wochenlied habe ich es als Kirchenmusiker in meiner Gemeinde regelmäßig herausgesucht. Und da das Lied eines der Lieblingslieder unseres Pfarrers ist, kam es auch öfter als Predigtlied. Ja, ganz unabhängig vom Inhalt hat mich schon immer die poetische Schönheit der Sprache des Liedes begeistert. Daher passen für mich Text und Melodie, trotz der kraftvollen, drastischen Bilder, schon gut zusammen. Allerdings fällt mir nach mehrfachem Singen auf, über viele dieser Bilder und Formulierungen lohnt sich einmal länger nachzudenken. Und das kommt bei mir nicht nur bei diesem Lied, das gebe ich doch gern zu, leider viel zu wenig vor. Insofern schön, dass dieser Podcast dazu die Gelegenheit bietet.
Mir geht das übrigens andersrum ganz genauso. Ich achte natürlich immer vor allen Dingen auf den Text, ja, und gucke wenig auf die Melodie. Also die nehme ich zwar wahr, aber dass ich mir die jetzt genau anschaue, ist nicht so. Und deswegen, das hilft mir dann auch, wenn Martina zum Beispiel die Melodie analysiert.
Ja, und wir dürfen uns auch darüber unterhalten, ganz subjektiv, wie wirkt etwas auf uns. Ansonsten finde ich in den hymnologischen Büchern ja oft Betrachtungen, die objektiver Art sind, Versmaß, Rhythmus, Ton, Intervalle. Und jetzt kann ich sagen, wie wirkt das auf mich? Dieser Austausch mit anderen Menschen, der ist mir total wichtig. Mhm. Das finde ich ja schön im Podcast.
Rudolf Alexander Schröder hat den Text geschrieben. Wir schauen mal ein bisschen in die Biografie hinein. Die hat etwas Schillerndes, finde ich. Schröder wurde am 26. Januar 1878 in Bremen in eine Kaufmannsfamilie hineingeboren und er hat schon in der Schulzeit literarische Neigungen gezeigt. Nach dem Abitur zog er nach München und begann ein Studium der Architektur, Musik und Kunstgeschichte. Er war aber auch literarisch literarisch tätig in der Zeit, denn 1899 und 1900 erschienen bereits erste Gedichtbände von ihm. Er hat dann eine Zeitschrift gegründet, und zwar die Zeitschrift Die Insel. Die gilt als eine der wichtigsten deutschen Zeitschriften der beginnenden literarischen Moderne. Da haben Leute veröffentlicht wie Rilke, Oscar Wilde, Walt Whitman, Nietzsche, Edgar Allan Poe. Und aus dieser Zeitschrift, das wusste ich gar nicht, ging dann 1902 der Inselverlag hervor.
Ist es der, der die kleinen Bücher genau, macht? Meine Mutter hat davon eine ganze Sammlung.
Ja, ja, diesen okay. ganz schön gestalteten Einbänden.
Ja, genau.
Einbänden,
und ne? immer. Ja. Hm.
Also ich bin Fan von dem Verlag. Hm. Ich weiß nicht, Burkhard, du auch?
Ja, wir hatten auch zu Hause eine ganze Reihe im Bücherregal Inselbücher.
Ja, zurück zu Schröder. Der erschied dann 1901 bereits aus dieser Redaktion der Zeitschrift aus, lebte ein Jahr in Paris und ließ sich dann als Architekt in Bremen nieder. Zwischendurch war er auch mal ein bisschen in Berlin, aber so detailliert will ich es jetzt gar nicht schildern. Er war relativ erfolgreich als Architekt, vor allen Dingen als Innenarchitekt.
Ja, und da habe ich gelesen, das fand ich ja total spannend, der hat Ozeandampfer ausgestaltet.
Großartige Tätigkeit, ne? Ja. Ja, und dann kam der Erste Weltkrieg, da war er kurz bei der Marine und hat dann als Zensor gearbeitet, nämlich der deutschen Verwaltung im besetzten Belgien. Anfang des Krieges, also am Anfang des Ersten Weltkrieges, schrieb der damals 36-Jährige einen Text, den sogenannten Deutschen Schwur. Und der ist weit über den Ersten Weltkrieg hinaus populär gewesen und hat auch, man kann sagen, eine verhängnisvolle Wirkung entfaltet. Ich lese den mal vor. Heilig Vaterland, in Gefahren deine Söhne stehen, dich zu wahren, von Gefahr umringt. Heilig Vaterland, schau, von Waffen blinkt jede Hand. Nach dem Krieg hat Schröder sich dann mit der Übertragung antiker Literatur beschäftigt. Er hat die Werke Jean Pauls herausgegeben und auch weitere Lyrikbände veröffentlicht. Ja, und quasi nach 1918, nach dem Zusammenbruch, den Folgen des Krieges, hat er sich auf den christlichen Glauben besonnen. Also jedenfalls hat er das in der Rückschau so beschrieben. In diesem Zusammenhang wird oft ein Satz oder ein Zitat von Schröder vorgebracht. Martina, vielleicht kannst du das mal vorlesen.
Um mein 40. Jahr herum habe ich dann angefangen einzusehen, dass das Böse seinen Sitz im Herzen eines jeden Menschen hat und dass trotzdem hinter und über allem der eine Gott steht, der jedes seiner Geschöpfe in väterlichen Händen hält.
So hat es Schröder also im Rückblick auf sein Leben formuliert, mit den Rückblicken und den Rückschauen, das ist ja immer so eine Sache. Denn jedenfalls bis in die 30er Jahre hinein dichtete er weiterhin nationalistisch-kämpferische Lieder. Erst so ab 1930 lässt sich die Hinwendung zum christlichen Glauben auch literarisch greifen. Also davon zeugt wohl vor allem der Gedichtband Mitte des Lebens und auch die kirchlichen Lieder, die man so von ihm kennt, die sind erst in Mitte der 30er Jahre entstanden, ab der Mitte der 30er Jahre.
Übrigens, die Mitte des Lebens, die wurde von dem Komponisten Hermann Simon wunderbar vertont. Diesen Liederzyklus habe ich in meiner musikalischen Praxis schon mehrfach im Gottesdienst aufgeführt.
1931 gab Schröder seine Arbeit als Architekt auf und widmete sich ganz der Schriftstellerei. Und er hat im selben Jahr auch sein einziges größeres Prosawerk veröffentlicht, das heißt Der Wanderer und die Heimat. Verheiratet war Schröder nicht, er war nämlich homosexuell und das war in der NS-Zeit natürlich ein Problem und die kam ja dann. Wie Schröders Verhältnis zu den Nazis war, ist allerdings ein bisschen auch schillernd oder umstritten. Ne? Man liest einerseits, dass er in die innere Emigration gegangen ist und sich der bekennenden Kirche angenähert hat. Es ist auch wirklich von ihm überliefert, dass er die Arier-Ideologie als Wonne aller Hohlköpfe bezeichnet hat. Und man weiß auch, dass er versucht hat, einer jüdischen Freundin zu helfen, wenn auch vergeblich. Andererseits hat er seinen 60. Geburtstag 1938 mit einem großen Festakt im Bremer Rathaus gefeiert. Und sein erster Gratulant war der SA-Gruppenführer und regierende Bürgermeister Heinrich Böhmker. Außerdem muss man auch sagen, seine Texte wurden in den Lesebüchern und Liedersammlungen der NS-Zeit abgedruckt. Wir waren schon öfter bei unserem Podcast an dieser Stelle, ne, dass wir auf die Biografien von Menschen geguckt haben, wo es irgendwie nicht eindeutig war, auf welcher Seite die jetzt standen.
Und diese widersprüchlichen Wendungen eines Lebens, also die Brüche und Abbrüche, gerade im Verhältnis auch zum nationalen Gedanken oder Nationalsozialismus, das ist auch irgendwie nach wie vor spannend. Das interessiert mich. Ich glaube auch fest, dass es die ganz oft gab in diesen Biografien, gerade dieser Zeit. Nur wurde eben in der Nachkriegszeit nicht darüber offen gesprochen, sondern eher verschwiegen, vertuscht, geschönt. Ich habe eine große Achtung vor den Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben. Man kann jetzt im Nachhinein da ganz, ganz weise drüber gucken und gute Ratschläge geben. Ich habe mich in meiner Diplomarbeit in der Hochschule für Kirchenmusik beim Kirchenmusikstudium entschieden, meine Arbeit darüber zu schreiben, wie wirkt sich diese große Weltpolitik in so einem Mikrokosmos Kleinstadt aus und dann noch Kirchgemeinde. War eine sächsische Kleinstadt und dort hat mein Vater immer erzählt, dass der Pfarrer in der Zeit 33 bis, sagen wir mal, 37 an der Tür stand nach dem Gottesdienst und hat gesagt, Herr Hitler, Gott befohlen. Und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen? Und beim Kriegsausbruch ist der Pfarrer auch wieder aus der NSDAP ausgetreten. Und das war super spannend, weil gerade diese Brüche, diese Veränderung von Haltung, wie lebt man denn die dann mit den Nächsten um sich rum, mit Entscheidungsträgern im Kirchenvorstand? Also eine Lupe auf das zu sehen, fördert das Verständnis, aber die Frage ist natürlich auch, wie haben die Menschen, nachdem sie diese Brüche auch gelebt haben und Haltung verändert haben, sind sie damit umgegangen in der Nachkriegszeit. Übrigens aus den späten 30er Jahren stammen ja auch Lieder, mit denen er, also Schröder, neben Jochen Klepper, Anno Pötsch, auch seinen Ruf als Erneuerer des Kirchenliedes begründet hat. Im Gesangbuch, das hast du glaube ich schon gesagt, ist das Lied Abendwart, bald kommt die Nacht abgedruckt, aber es gibt noch ein anderes Lied und weitere drei Lieder von Schröder mit Texten von Schröder in verschiedenen Gesangbuch-Regionalteilen.
Naja, auch dieses Glaubenslied, ne? Wir glauben Gott im höchsten Thron.
Das ist das dritte Lied.
Ja, EG 184, das ist auch von Schröder.
Ja.
Man könnte dieses Lied deuten als eine Absage an alle weltlichen Heilsanmaßungen.
Das Lied ist sehr populär, es wird sehr gerne gesungen in den Kirchgemeinden.
Der Schröder hat übrigens 1942 dann auch angefangen, als Lektor und Prädikant Gottesdienste zu halten. Das ist ja interessant, das ist ja mein Aufgabengebiet, ne? Lektoren und Lektorinnen. Das fand ich irgendwie witzig zu lesen, dass er da sich auch betätigt hat. Er hat dann nach dem Ende der Nazizeit als Synodaler am Wiederaufbau der Bayerischen Kirche teilgenommen. Er hat auch... er wurde zum Alterspräsidenten der Synode ernannt und blieb Synodaler bis 1952, auch wenn er dann nicht mehr an den letzten Synodaltagungen teilgenommen hat. Also ihm wurde viel Ehre zuteil nach dem Krieg, kann man schon so sagen.
Ja, und es war ja ein Poet, ein Handwerker, der sein Handwerk verstand. Ich habe gelesen, dass Theodor Heuss seinen Text Land des Glaubens, deutsches Land auch zur Nationalhymne von Deutschland machen wollte.
Ja, und T.S. Eliot und Albert Schweitzer haben ihn für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Oh, okay. Er war auch Ehrenvorsitzender der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Also das war schon eine wichtige Persönlichkeit im Nachkriegsdeutschland.
Gut, die Mütter und Väter unseres Gesangbuches haben ja diesen Text einer Melodie von Paul Geilsdorf zugeordnet. Und da sind wir bei den Melodisten und da hat uns Burkhard ein paar Informationen mitgebracht.
Ja, Paul Geilsdorf, er ist oder war ein Kirchenmusiker, der besonders mit der Stadt Chemnitz verbunden ist. Und das freut mich natürlich als Lokalpatriot besonders, dass der Komponist aus Sachsen kommt.
Wie viele Komponisten.
Ja. Ja, 1890 wurde er in Plauen im Vogtland geboren und besuchte dort die Schule. Und mit 14 Jahren schon, ja, die Schule ging damals ja nur 8 Jahre, ging er für 4 Jahre an das Lehrerseminar seiner Heimatstadt. 1913 studierte er dann für 3 Jahre am Leipziger Konservatorium Musik und war dort im Orgelunterricht bei dem berühmten Organistenmacher Karl Straube.
Was heißt ein Organistenmacher?
Orgellehrer.
Ach so.
Ja, das ist, weil Karl Straube einen großen Ruf als Orgellehrer hatte und der ganz viel unterrichtete, hat man ihm quasi diesen, ja,
Ehrennamen
gegeben.
Es ist wirklich eine bedeutende Person,
okay.
Auch für Leipzig.
Okay. Mhm.
Nach seinem Studium 1917 ging er dann nach Chemnitz und war zunächst Kirchenmusiker an der St. Pauli-Kirche. Und 1935 wurde er dann zum Kirchenmusikdirektor für die FUI Chemnitz ernannt. 1947 wechselte er dann an die Petrikirche. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass die Pauli-Kirche dann im Krieg zerstört wurde. Und an der Petrikirche wirkte er bis 1965. Interessant ist, erstens, da war er ja schon 70, als er in den Ruhestand ging. Und nach seinem Ruhestand war er noch bis 1972 kommissarischer Kirchenmusikdirektor für die FRI Stolberg.
Er hat seine Arbeit geliebt. Er hat neben seiner kirchenmusikalischen Tätigkeit auch bis zum Kriegsende den Chemnitzer Bürgergesangsverein geleitet, den Erzgebirgischen Sängerbund, den Geilsdorfschen Frauenchor und komponiert zum Beispiel ein Oratorium, Der verlorene Sohn, eine Psalmenmesse in 7 Sätzen und viele, viele Chorsätze für die kirchenmusikalische Praxis. Also Burkhard, man kann schon sagen, er war schon prägend für die Kirchenmusik und das Chorwesen in Chemnitz, aber auch in Sachsen. 1976 ist er in, damals hieß er Chemnitz noch, Karl-Marx-Stadt, gestorben. Und du hast mir erzählt, du hattest bei einem Lehrerunterricht im Studium, der ein Schüler von Geilsdorf war.
Nein, der Nachfolger.
Ach, der Nachfolger in der Stelle.
Genau. Ja. Ah. Günter Schmidt war dann Nachfolger an der Petrikirche,
ja.
Also ab 1965.
Man lebt eben auch in seinen Schülern weiter, irgendwie ein Stückchen.
Mhm.
Gut,
mal,
der Text.
Ja, genau, wir gucken auf den Text. 5 Strophen hat das Lied und alle beginnen gleich, nämlich mit den Worten, es mag sein. Das kennen wir noch aus anderen Kirchenliedern.
Ach, bleib mit deiner Gnade.
Mit deiner Gnade, ja. Mhm. Wenn das immer gleich beginnt, das gibt dem Lied von Anfang an so eine, ich würde sagen, eine Intensität, ja, das macht es so eindringlich.
Ja, ein schönes Gefäß auch, eine schöne Fassung.
Die ersten 4 Strophen sind eigentlich jetzt mal inhaltlich ziemlich gleich aufgebaut. Es geht immer los mit es mag sein das und dann wird eine Art Katastrophenszenario geschildert.
1. Strophe, es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. 2. Strophe, es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Oder später, es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt. Und in der 4. Strophe, es mag sein, die Welt ist alt, Missetat und Missgestalt sind in ihr gemeine Plagen.
Ja, das sind die drastischen Anteile des Textes, die ich schon am Anfang erwähnt habe. Und wenn man weiß, wann das Lied geschrieben wurde, nämlich nicht 1939, das hast du am Anfang falsch gesagt, Martina, sondern 1936, 39 ist es das erste Mal veröffentlicht worden. Also wenn man das weiß, und das kann man es ja auch auf konkrete Ereignisse der Nazizeit beziehen, also das wäre auch der Fall, wenn es 1939 entstanden wäre, ne? Also die Trümmer in Strophe 1, das ist ja wie eine prophetische Ahnung der Katastrophe, die der Zweite Weltkrieg heraufbeschwören wird. Städte in Trümmern, Warschau, Stalingrad, Coventry, auch deutsche Städte natürlich, Dresden, Köln, Berlin. Man kennt ja die Fotos, ne, die unmittelbar nach dem Ende aufgenommen worden sind. Oder bei Trug und List aus Strophe 2, da denkt man natürlich gleich an die Nazi-Propaganda. Ja, aber der Katastrophe, die da die ersten 4 Strophen jeweils schildern, wird immer auch etwas entgegengesetzt, eine Verheißung oder auch mal eine Handlungsempfehlung. Also zum Beispiel in Strophe 2 die Handlungsempfehlung, der Imperativ, rechte nicht um mein und dein, manches Glück ist auf den Schein, lass es Weile haben. Das war jetzt ein Beispiel für ein Imperativ. Es gibt aber auch Verheißungen in Strophe 3, doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, lebend aus dem Feuer gehen. So eine Reminiszenz an die Geschichte Daniel im Feuerofen, ne, mit seinen Freunden war der da, glaube ich, drin.
Ja, ich werfe da mal ein, dass ich die Formulierung einfach auch schön finde. Es mag sein. Die ist so offen. Und das heißt ja so, ja, die Welt ist so, es mag sein. Es wird da alles beim Namen genannt, aber dann kommt eben dieses Doch oder Aber oder eine Aufforderung, halte dich fest oder rechte nicht um mein und dein. Und ich finde dieser Kontrast, dieses beides zusammen, super schön, gut gemacht, tröstlich und vor allen Dingen kraftvoll.
Mich hat auch das alles, ob zu Recht oder Unrecht, weiß ich jetzt nicht genau an, aber an diese biblische Tradition der Weisheit ein bisschen erinnert. Ne? Da ist ja auch so also manchmal so ein, oder so ein abgeklärter Ton, das Bewusstsein um die Vergänglichkeit der Welt. Ne? Alles hat seine Zeit. Und aber auch das Vertrauen auf Gottes Beständigkeit. Oder ich habe auch an Paul Gerhardt gedacht. Ja, befiehl du deine Wege.
Ja, das Lied ist eigentlich sehr nah. Hm?
Oder wer nur den lieben Gott lässt walten. Hm. Ich finde, das ist auch so dieser Duktus. Beides übrigens Dichter des Barock. Ich glaube, in dieser Tradition hat sich Schröder auch verortet. Er hat jedenfalls irgendwie was übrig gehabt für diese Theologie der Barockzeit. Und gleichzeitig steht diese Art, theologisch zu denken, ja auch in der Kritik und das zu Recht. Also das Lied ist vor dem Zweiten Weltkrieg verfasst, auch vor der systematischen Massenvernichtung der Juden. Und wenn ich lese und singe, doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, lebend aus dem Feuer gehen. Also da läuft es mir ehrlich gesagt auch kalt den Rücken herunter, ne? Weil das europäische Judentum ist nicht lebend aus dem Feuerofen gekommen. Also man kann das natürlich eschatologisch deuten, dass es um das Leben nach dem Tod geht, um die Wiedergutmachung am Ende der Zeiten. Aber trotzdem, das ist, also mir fällt das nicht leicht, diese Strophe zu singen.
Mhm. Ja, vielleicht noch ein Blick auf das Versmaß dieses Textes, das besteht ja aus 6 Zeilen, unser Gedicht, also unsere Form. Und das Reimschema ist erste Zeile A, zweite Zeile A, dann kommt, also das reimt sich aufeinander, dann kommt die dritte Zeile B, was Neues, dann kommt die vierte Zeile mit Reimform C und die fünfte auch C und dann kommt nochmal die letzte Zeile, die sechste, wieder mit B. Also es ist ein Reim A, A, B, C, C, B. Allerdings sind die Silbenzahlen unterschiedlich. Es sind jeweils immer 7, 7 und 8 Silben und dann kommt 7, 7 und 6 Silben. Also bei dem Reim, bei dem zweiten Reimpaar B, was so auch den Rahmen bildet, verkürzt sich nochmal die Zeile über 2 Silben. Und das macht was. Der Schluss wird verdichtet. Das finde ich eigentlich richtig cool. Und ich sage nochmal, das ist keine einfache Form, so ein Gedicht zu schreiben. Das ist schon eine hohe Kunst der Poeterei. Und ich bin der festen Überzeugung, der Schröder, der konnte es.
Ja, nicht umsonst ist er für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen worden. Der hat es. Das sehe ich auch so.
Da wird man vorgeschlagen,
finde ich drauf.
Muss man nicht selber. Kannst du nicht selber vorschlagen.
Kannst du machen, aber wird niemand interessieren. Ja. Du hast jetzt noch was zum Reimschema gesagt. Ich sage noch mal was zur letzten Strophe, ne? Weil es ging ja jetzt erstmal nur um die ersten 4 Strophen. Mhm. Die ist ein bisschen anders gelagert. Da wird keine Katastrophe geschildert, also jedenfalls kein konkretes Katastrophenbild. Sie geht aber auch los mit Es mag sein, ne? Und bricht dann eigentlich ein bisschen ab. Also es wird nicht gesagt, wie was sein mag. Ich höre da so ein bisschen, das ist wie eine Zusammenfassung alles dessen, was vorher kam. Also nochmal so eine Erinnerung. Wir haben jetzt 4-mal gehört, was alles sein kann. Es wird nochmal aufgerufen. Und dann geht es aber anders weiter. Nämlich, wie geht es weiter? Es mag sein, so soll es sein.
Es mag sein, so soll es sein. Fass ein Herz und gib dich drein, Angst und Sorge wird's nicht wenden. Streite, du gewinnst den Streit, deine Zeit und alle Zeit stehen in Gottes Händen.
So soll es sein. Und da dachte ich doch, so soll es sein. Das ist auch eine Übersetzung des Amens, ja. Also wenn wir im Gottesdienst Amen sagen, das ist doch so eine, so soll es sein. Also ja. Finde ich interessant, dass er das hier an der Stelle in den Text eingebaut hat. Ja, und dann kommt das, was offensichtlich jetzt nochmal ein neuer Gedanke ist. Fass ein Herz und gib dich drein. Angst und Sorge wird's nicht wenden. Streite, du gewinnst den Streit, deine Zeit und alle Zeit steht in Gottes Händen. Ich finde, dieses Streite ist ein bisschen neu. Also ich habe es jedenfalls vorher so gelesen, halte den Glauben fest, hab Geduld, schau es dir an, es wird schon irgendwann besser. Und jetzt streite, also kämpfe. Ja, das finde ich eine interessante Wendung, gerade so in der letzten Strophe, dass da nochmal so ein neuer Gedanke reinkommt.
Ja, aber gerade den letzten Satz der letzten Strophe, den finde ich so unheimlich tröstlich. Deine Zeit und alle Zeit steht in Gottes Händen. Hier nimmt Schröder ja Bezug auf Psalm 31 und da lesen wir im 16. Vers, meine Zeit steht in deinen Händen. Fast identisch mit dem Satz. Ja, vielleicht weil gerade Herbst ist, fällt mir dazu noch Rilke ein von seinem Herbstgedicht, der Schluss. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Ja, inhaltlich sehe ich noch eine Parallele zum Psalm 31. In Vers 3 des Psalms heißt es, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Das schlägt doch die Brücke zur ersten Strophe unseres Liedes. Die Burgen dieser Welt können in Trümmer brechen, wohingegen wir uns, wenn wir uns auf Gott, vom Psalmbeter hier als starker Fels und Burg im Bild gebraucht, verlassen können, diese Burg bleibt eben stehen.
Ja, da denkt man auch gleich an Luther, ne? Eine feste Burg ist unser Gott. Das habe ich auch gelesen, dass der Schröder, also der hat sich nicht nur auf Barocklieder bezogen, sondern auch so auf so Texte der Reformationszeit. Das passt jetzt hier nochmal gut zusammen, finde ich. Burkhard, was gibt es zur Melodie zu sagen?
Ja, du hattest ja am Anfang gesagt, die Melodie ist auf der Seite der Gelassenheit und des Vertrauens. Also mir geht das ähnlich und ich versuche mal zu ergründen, warum das so ist. Zunächst beginnen die einzelnen Verszeilen, bis auf die letzte, mit einer Tonwiederholung. Ja, und wenn das so mit zwei gleichen Tönen beginnt, das schafft doch Stabilität und Ruhe. Die vierte und die fünfte Verszeile beginnen gleich. Also die Melodie ist ganz gleich. Aber während die Melodie der vierten Verszeile nach unten geführt wird, steigt die melodische Linie in der fünften Verszeile zum Schluss nach oben. Damit wird eine Spannung aufgebaut, die dann in der letzten Verszeile durch die abwärtsgehende Melodie wieder abgebaut wird.
Sag mal am Text, was es ist. Was ist die du jetzt gerade genannt hast, dass man das so ein bisschen mit dem Text verbinden kann?
Also halte du den Glauben fest, geht der letzte Ton nach unten. Ja. Dass dich Gott nicht fallen lässt, geht der letzte Ton nach oben. Ja. Und dann kommt dieser Abgesang, er hält sein Versprechen von oben nach unten.
Es mag sein, dass alles fällt, dass die Morgen dieser Welt um dich hier in Trümmer brennt. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt, er hält sein Versprechen.
Und da fällt mir jetzt gleich ein, weil du vorhin gesagt hattest, Martina, diese Verkürzung auf 6 Silben und da wird eine Spannung aufgebaut, von der Melodie her wird hier auch eine Spannung aufgebaut, das geht dann nämlich... Also in der vorletzten Verszeile nach oben und dann wird dort nochmal der höchste Ton aufgebaut. Er hält sein Versprechen.
Vielleicht können wir es mal vorsingen. Na, 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 na. Geht nach unten. Na, 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 na. Geht nach oben und jetzt kommt. Na, 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 na. Diese letzte verkürzte Zeile, die so von oben nach unten fließt.
Ja, der Ambitus der Melodie ist auch eher klein. Der Hauptteil der Melodie bewegt sich eigentlich im Wesentlichen im Fünftonraum. Und nur gelegentlich gibt es da Ausbrüche nach oben. Trotz Gelassenheit und Vertrauen, die die Melodie assoziiert, wirkt die Melodie doch nicht so lieblich, sondern eher herb.
Ja, ich würde das auch mit nüchtern bezeichnen. Also das ist wie so ein Weihnachtsbaum, dem sein Schmuck weggenommen ist. Und
vielleicht macht das auch das einfache rhythmische Strickmuster dieser Melodie. Es gibt ja eigentlich nur Halbe und Viertel. Es gibt keine einzige Punktierung oder irgendeine Auflockerung. Und die Halben, also diese Ruhe, die längeren Noten, die kommen immer am Schluss eines Zeilenendes. Manchmal sind es auch zwei. Das hängt davon ab, ob das ein zweisilbiges oder einsilbiges Wort ist. Aber es ist ganz, ganz regelmäßig und damit vorhersehbar ist. Und alles, was ich vorhersehen kann, wirkt für mich beruhigend, weil ich kann es ja vorher berechnen. Ja, und das passt vielleicht sehr zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu dem ersten Teil dieses Textes. Es mag sein, dass alles fällt. Also es ist kein aufgeregtes, dramatisches Lied, was Melodie, die da gezeichnet wird. Und ich würde aber auch sagen, Burkhard, ich weiß nicht, ob du das unterstreichst, diese Melodie ist, ich habe es jetzt wieder mit dem Text zusammengebracht, aber eigentlich ist die relativ eigenständig. Die würde man also sofort erkennen, jetzt mal unabhängig von der Textierung. Und die hat eine ganz eigenständige Wirkung.
Ja, also sehr prägnant. Aber ich denke wirklich, dass das auch an diesem einfachen Aufbau liegt und an diesen Tonwiederholungen, Melodieabschnittswiederholungen. Mhm. Ich will vielleicht noch mal was zur Tonart sagen. Das ist E-Moll. Ich hatte ja schon gesagt, dass das eher herb wirkt. Moll, das ist ja so, ja, eher assoziieren wir mit dunklem
Klang.
Dunklem Klang. Allerdings gibt es noch Ausweichungen in die parallele Dur-Tonart G-Dur. Die zweite Verszeile und die dritte Verszeile sind dort. Ja, die wirken dann da so wie Lichtblicke in dem sonst dunklen Moll. Das also, sind dann übrigens auch diese Ausbrüche der Melodie aus diesem Fünftonraum zu finden.
Ja, man redet da als Kirchenmusiker so über Ausbrüche und Ausweichung. Also wenn ich das Lied begleite, kann ich ja nicht bloß einen Ton spielen pro Melodie, sondern ich würde Harmonien dazusetzen. Und da würde ich automatisch eben in dem Mittelteil auch Dur-Harmonien dazusetzen. Und das macht diesen lichten Klang, dass ich nicht bloß in dem Moll bleibe.
Genau, und dafür, das macht auch die Melodie eben so spannend.
Ja. Ich habe ja, und zwar in dieser Liederkunde zum evangelischen Gesangbuch gesehen, dass es auch noch andere Melodien zu dem Text existieren von Samuel Rothenberg und Christian Lahusen zum Beispiel. Kennt ihr diese anderen Melodien?
Also ich kenne die nicht, aber das ist ja, gibt es ja ganz oft, dass ein Text mehrere Melodien hat. Ich weiß jetzt nicht, welcher der Melodien die ältere ist. Auf jeden Fall haben die Gesangbuchmacher aber sich ja hier überlegt, welche Melodie ist gut mit der Gemeinde zu singen und trägt sehr gut die Textbetonung weiter oder ist besonders prägnant. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man aus vielen Melodien gerade die auswählt, um sie in ein Gesangbuch zu nehmen. Das kann aber trotzdem sein, dass es tolle weitere überzeugende Melodien gibt.
Ja, eine weitere ist von Samuel Rothenberg. Interessanterweise ist die ganz ähnlich der Melodie von Paul Geisdorf. Die von Paul Geisdorf ist die ältere auf jeden Fall. Also die beiden Melodien liegen ein Jahr auseinander. Die von Samuel Rothenberg ist aber deutlich rhythmischer. Also da gibt es auch schnellere Notenwerte, Punktierungen. Aber doch relativ ähnlich, auch in der gleichen Tonart, E-Moll. Mhm. Die steht übrigens in der Mundorgel. Mhm. Wer das Buch noch kennt. Es gibt noch eine weitere Melodie von Christian Lahusen. Christian Lahusen hat ja doch einige Lieder vertont, auch von Schröder. Abend wart, bald kommt die Nacht, Christian Lahusen. Dann das Glaubenslied von Schröder, auch Christian Lahusen.
Ach so, das ist auch von dem.
Okay. Das ist auch von
184 im Gesangbuch.
Diese Melodie von Lahusen, die stehen in Pfadfinderliederbüchern drin. Mhm.
Also wer ein Pfadfinderliederbuch hat.
Ich habe eins, ich guck mal.
Dann und schreib mal unter wochenliederpodcast@evlks.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich richte eine E-Mail an uns selber. Aber es war schön, dass du mal diese E-Mail-Adresse
platzierst. Ja, wollte ich gerade.
Genau. Wir freuen uns wirklich über Leserpost und Leserinnenpost. Mehr Hörerpost ist es ja eigentlich. Ne? Ja. Genau. Schreibt also wirklich gern wochenliederpodcast@evlks.de.
Warum ist dieses Lied zu einem Wochenlied geworden? Warum gehört es zum Proprium des Kirchenjahres an diesem Sonntag?
Also ich fand, es gibt einige so Verbindungen zu den biblischen Lesungen, die da vorgesehen sind. Was mir ins Auge sprang, war die alttestamentliche Lesung aus dem Buch Hiob. Die beginnt nämlich mit den Worten: Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Ja, also da geht es um diese Vergänglichkeit, sage ich mal. Oder einer der Predigtexte aus dem 2. Korintherbrief, da kommt die Stelle vor: Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Das sind doch die Themen, die auch in dem Lied anklingen.
Ja, trotzdem habe ich mich gefragt, warum dieses Lied zum vorletzten Sonntag des Kirchenjahres als Wochenlied herausgesucht worden ist. Wo ja eigentlich das Thema des Sonntags das Weltgericht am jüngsten Tag ist. Das andere Wochenlied zum vorletzten Sonntag im Kirchenjahr ist ja: Es ist gewisslich an der Zeit. Und da kommt ja dieses Buch des Lebens, wo alle Taten der Menschen verzeichnet sind, vor. Und das scheint doch da viel besser zu passen. Ich habe so das Gefühl, dass mit der Betonung unseres Liedes auf die Stärke des Glaubens trotz der Katastrophen dieser Welt ein Gegenpol zur Werkgerechtigkeit bildet, die man durchaus im Evangelium des Sonntags finden kann. Ja, das sage ich jetzt mal so vielleicht etwas provokant.
Das Evangelium des Sonntags ist das große Weltgericht, ne, wo Jesus sozusagen die Leute darauf anspricht, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder.
Genau.
Genau.
Für mich liegt der Bezug zum Proprium des Sonntags vor allem in der zweiten Strophe. Da heißt es: Rechte nicht um mein und dein. Da klingt für mich die Epistellesung aus dem Römerbrief im 14. Kapitel durch. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite.
Das Lied ist aktuell in unserem Leben: Stärke des Glaubens trotz der Katastrophen dieser Welt. Ich bin froh, dass wir es heute besprochen haben. Ich danke ganz herzlich im Namen von Katrin und mir, Burkhard Rüger, dass er unser Gast war. Und wir sind jetzt am Schluss angekommen. Wir verabschieden uns und sagen zu dritt: Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.